Heute kommen wir zum letzten Abschnitt unserer Betrachtungen über das Kreuz. Das Thema dieses letzten großen Abschnitts könnt ihr der Überschrift der letzten Seite eurer Themenübersicht entnehmen: Das Kreuz offenbart die Liebe Gottes. Ich halte es für angebracht, zum Abschluss näher auf die Liebe Gottes einzugehen. Wenn es ein Thema in der Bibel gibt, das man als das Größte bezeichnen kann, dann müssen wir wohl sagen, dass es die Liebe Gottes ist. Jede Betrachtung des Kreuzes, die sich nicht früher oder später auch mit der Liebe Gottes beschäftigt, ist unvollständig. Man kann sich diesem Thema nun auf vielen, vielen verschiedenen Wegen nähern. Mein Ansatz sieht so aus, dass ich das Ausmaß der Liebe Gottes untersuchen möchte, indem ich uns vor Augen führe, welchen Wert Gott uns beimisst oder welchen Preis er für uns bezahlte. Das ist unser Ansatz zu diesem Thema. Was ließ Gott sich unsere Erlösung kosten? Welchen Preis war er bereit, für dich und mich zu bezahlen? Wenn ihr diese Botschaft im Glauben annehmen könnt, wird sie euer Bild von euch selbst entscheidend verändern. Wenn du glaubst, du seist unwichtig oder unwürdig oder in irgendeiner Weise minderwertig, ist das meines Erachtens ein Zeichen dafür, dass du noch nie begriffen hast, welchen Wert Gott dir beimisst. Der Wert, den Gott dir beimisst, ist der Ausdruck seiner Liebe zu dir. Ich glaube nicht, dass man die Liebe Gottes messen kann. Man kann die Liebe Gottes auch nicht erklären. Es ist interessant, dass man nirgendwo in der Bibel eine Erklärung der Liebe Gottes findet. Ich denke, wir beginnen mit einer kurzen Bibelstelle, die nicht in eurer Themenübersicht steht, nämlich 5. Mose 7. Hier versucht Mose, dem Volk Israel zu erklären, warum Gott sie liebt. Was er in 5. Mose 7, 6 sagt, sollte sich auch auf euch und mich, also auf Menschen, die an Jesus glauben, anwenden lassen. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Volk gehörst, ein spezieller Schatz über all den Völkern, die auf dem Erdboden sind. Ist dir klar, dass wir ein spezieller Schatz Gottes sind? Doch dann beginnt Mose, Israel zu erklären, warum Gott es liebt. Lesen wir nun Vers 7. Nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Das gilt ja auch für uns. Wir sind die Geringsten. Wir sind die Törichten. Wir sind die Niedrigen, die Verachteten. Warum hat Gott uns dennoch geliebt? Der nächste Vers sagt, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Er hat dich nicht geliebt, weil du dieses oder jenes gewesen wärst, sondern einfach, weil er dich liebt. Das ist die ganze Erklärung. Wenn du nach einer Erklärung für die Liebe Gottes suchst, suchst du umsonst. Die unerklärbare Liebe Gottes ist die Tatsache, die hinter der gesamten Geschichte der Menschheit steht. Ich möchte euch auf ganz spezielle Art und Weise nun die Liebe Gottes vor Augen malen. Ich werde zwei Gleichnisse unter die Lupe nehmen, die wir in Matthäus 13 finden. Ich sage gleich zu Anfang, dass die folgende Auslegung dieser Gleichnisse ganz sicher nicht die einzig mögliche ist. Anhand der Querverweise in meiner eigenen Bibel weiß ich, dass derjenige, der die Querverweise dort eingefügt hat, das Gleichnis völlig anders ausgelegt hat. Ich mache mir darüber keine Gedanken und ihr sollt euch auch keine Gedanken darüber machen. Akzeptiert einfach, was ich sage, denn es ist eine Eigenart von Gleichnissen, dass man sie je nach Kontext unterschiedlich anwenden und interpretieren kann. Diese beiden Gleichnisse sind das Gleichnis vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle. Sie sind sehr kurz. Das erste ist nur einen Vers lang, das zweite zwei Verse, doch der Inhalt ist im Grunde unermesslich. Lesen wir ab Matthäus 13, 44. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Beide Gleichnisse haben gemeinsam, dass in jedem ein Mann etwas fand, das so kostbar war, dass er alles, was er hatte, hergeben musste, um es zu bekommen. Sehen wir uns zunächst das Bild vom Schatz im Acker an. Wie kam es überhaupt dazu, dass ein Schatz in diesem Acker versteckt wurde? Nun, wenn ihr mit der Geschichte des Nahen Ostens, vor allem des Landes, das früher als Palästina bezeichnet wurde, vertraut seid, dann wisst ihr, dass dieses Land häufig von Plünderern heimgesucht wurde, die nur kamen, um zu rauben und zu stehlen. Wir können uns hier also durchaus einen Mann vorstellen, der alle möglichen Schätze bei sich zu Hause hat und dem die Nachricht zu Ohren kommt, dass Plünderer kommen. Und er weiß, dass er seine Schätze nicht im Haus verstecken kann. Deshalb nimmt er eine schwere Holztruhe und legt alle Wertgegenstände, sein Geld und seinen Schmuck in eine Truhe, geht nachts hinaus auf den Acker, gräbt dort ein Loch und vergräbt die Truhe in der Hoffnung, dass sie niemand finden wird. Vielleicht kommt es später zum Kampf und er wird getötet, aber er war der einzige Mensch, der wusste, dass in diesem Acker ein Schatz vergraben liegt. Vielleicht liegt der Schatz dort jahrhundertelang. Wer weiß. Doch dann geht eines Tages ein anderer Mann über den Acker und stößt mit dem Fuß an etwas, das er anfangs nur für einen Stein hält. Er sieht genauer hin und stellt fest, dass es Holz ist. Er möchte wissen, was es ist, fängt an, es auszugraben und findet eine verrottete alte Truhe. Er hebt an einer Ecke den Deckel hoch und sieht all die Edelsteine, die Perlen und das Gold. Und mit einem Mal wird ihm klar, was er hier eigentlich entdeckt hat. Die Geschichte sagt nun, er hätte den Schatz wieder im Acker verborgen. Warum? Weil er nicht wollte, dass jemand anderer herausfände, dass dort ein Schatz lag. Der Preis für den Acker wäre nämlich beträchtlich gestiegen, wenn jeder Mann von diesem Schatz gewusst hätte. Der Mann wollte nicht den Acker, sondern den Schatz. Doch um rein rechtlich Besitzer des Schatzes zu werden, musste er zunächst den Acker kaufen. Als er sich nach dem Preis erkundigte, war dieser sehr hoch. Einige Nachbarn fragten sich, wozu der Mann eigentlich den Acker kaufen wolle, denn dort war noch nie viel gewachsen. Warum ist er bereit, so viel Geld für diesen Acker auszugeben? Aber er sagt es niemandem. Dann geht er nach Hause zu seiner Frau. Ich erweitere nun das Gleichnis ein wenig. Er sagt zu ihr, ich habe einen Acker gefunden, den ich kaufen werde. Oh, warum möchtest du ihn kaufen? Nun, er gefällt mir. Ich will ihn kaufen. Wächst dort recht viel? Nein, eigentlich nicht, aber ich kaufe ihn trotzdem. Wie viel kostet er denn? Er nennt ihr die Summe und sie sagt, wo sollen wir das Geld hernehmen? Er sagt, wir werden unser Haus verkaufen, unseren Hof und unser Geschäft. Wir werden das alles verkaufen. Wir werden all das verkaufen? Bist du verrückt? Was redest du da? Wozu möchtest du den Acker eigentlich? Er sagt, wir kaufen auf jeden Fall diesen Acker. Er verkauft alles, was er hat. Alles. Er hat nur mehr die Kleider, die er am Leib trägt. Er nimmt das Geld und kauft den Acker. Nun ist er Besitzer des Ackers und er geht zu seiner Frau und sagt, jetzt zeige ich dir, warum ich den Acker haben wollte. Er nimmt sie mit hinaus und sie stemmen den Deckel von der Truhe und sie sieht all die unermesslichen Schätze in dieser Truhe. Und das überzeugt sie nun doch. Betrachten wir nun das andere Gleichnis von der Perle. Es ist wichtig festzuhalten, dass der Mann in diesem Gleichnis ein Kaufmann war. Er war kein Tourist. Er schlenderte nicht durch die Straßen von Kona und sah zufällig eine Perle in der Auslage eines Geschäfts. Er fand eine Perle und wusste augenblicklich, dass sie einzigartig war. Er hatte noch nie zuvor eine solche Perle gesehen. Er war nicht nur Kaufmann, er liebte seinen Beruf. Und deshalb erkundigte er sich nach dem Preis der Perle, ging zu seiner Frau und sagte, Ich habe eine Perle gefunden. Ah ja, wie viel kostet sie denn? Nun, sie kostet eine ganze Menge. Wie willst du das Geld dafür aufbringen? Wir werden alles verkaufen, was wir haben. Bist du verrückt? Für eine Perle? Aber er tut es dennoch. Dann kauft er die Perle und hält sie in seiner Hand und sieht sie an und sagt, ich habe viel für dich bezahlt, doch du bist das, was ich für dich bezahlt habe, wert und sogar noch mehr. Ich möchte diese Gleichnisse nun für euch auslegen. Das ist die Prince-Auslegung. Ich muss euch sagen, dass Dr. Scofield sie etwas anders auslegt. Nicht völlig anders, aber etwas anders. Der Mann in den Gleichnissen steht für Jesus. In gewisser Hinsicht ist er der Einzige, der etwas kaufen kann. In geistlicher Hinsicht haben wir nichts, womit wir uns etwas kaufen könnten. Der Acker wird in Matthäus 13, 38 erklärt, wo es heißt, der Acker aber ist die Welt. Ich denke, diese Deutung zieht sich durch dieses Kapitel. Jedes Mal, wenn ein Acker erwähnt wird, steht er für die Welt. Jesus sah mit seiner göttlichen Einsicht auf die Welt und wusste, dass dort irgendwo in der Welt diese unermesslich wertvolle Truhe mit Schätzen verborgen lag. Was war die Truhe? Was war der Schatz? Nun, ich sehe es so, der Schatz ist das Volk Gottes, das er von Ewigkeit an im Voraus erkannt hat. Also diejenigen, die er für sich selbst erwählt hat. Um wie der Mann im Gleichnis rein rechtlich Zugang zum Schatz zu bekommen, musste er den Acker kaufen. Er wollte nicht den Acker, sondern den Schatz im Acker. Was ist der Schatz im Acker? Das Volk Gottes, Menschen wie du und ich und Millionen und Abermillionen andere. Und es sind noch viele von ihnen auf dem Acker. Wie sehen wir uns als Knechte des Herrn in Bezug auf dieses Bild? Er hat den Preis für den Acker bezahlt. Was war der Preis? Sein kostbares Blut. Aber es ist unsere Aufgabe, auf den Acker hinauszugehen und den Schatz auszugraben. Rein rechtlich ist er dazu ermächtigt, aber er gibt uns dieses Vorrecht. Und es gibt einen sehr großen Schatz, der noch unter der Erde wartet. Er ist schmutzig, vielleicht schon etwas rostig, und es macht viel Arbeit, diesen Schatz auszugraben und ihn zu dem zu machen, was er sein soll. Im Jahr 1943, als ich noch ein ganz junger Christ war, ich war erst 2 Jahre gläubig, sandte mich die Armee Großbritanniens in den Sudan, der unmittelbar südlich von Ägypten liegt. Er war damals britisches Protektorat, beziehungsweise wurde er von der britischen Regierung verwaltet. Das Wort Sudan bedeutet das schwarze Volk. Die Menschen dort leben sehr primitiv. Der Norden des Sudan ist ausschließlich muslimisch, der südliche Teil ist sehr primitiv, wird jedoch zusehends christianisiert. Für kurze Zeit war ich als Sanitätssoldat zuständig für eine medizinische Notaufnahme an einem Eisenbahnknoten in einer Stadt namens Atbara im nördlichen Sudan. Ich erwähne das nur nebenbei. Ich habe nie vergessen, wie ich mit dem Zug von Khartoum dorthin fuhr. Als britischer Soldat hatte ich einen Waggon für mich allein, der für Zivilisten gesperrt war. Wir hielten irgendwo am Bahnsteig dieser Stadt. Und wenn du noch nie in der dritten Welt warst, kannst du dir nicht vorstellen, welche Szenen sich dort vor meinen Augen abspielten. Der Bahnsteig war heillos überfüllt. Dort wimmelte es vor allen möglichen Kreaturen. Alte Männer, alte Frauen, junge Männer, junge Frauen, Kleinkinder, Babys, die gerade gestillt wurden, Esel, Kamele, Hühner, Hunde. Es war eine wogende Masse lebendiger Leiber, wenn man so sagen kann. Als ich aus dem Fenster sah, sagte ich mir, ohne übergeistlich zu sein, was Gott wohl über diese Menschen denkt. Und ich bekam augenblicklich eine Antwort, die ich bis heute nicht vergessen habe. Einige schwach, einige töricht, einige stolz, einige böse und einige über alle Maßen kostbar. Ich sah bislang noch nie die Notwendigkeit, diese Kategorisierung der Menschheit zu ändern. Es gilt nach wie vor: einige schwach, einige töricht, einige stolz, einige böse und einige über alle Maßen kostbar. Immer wenn man sich eine Menschenmenge ansieht, findet man Vertreter jeder dieser Kategorien. Nun, ich kam also in Atbara an und ich war verantwortlich für eine Art medizinische Notaufnahmestation, wie ich eben sagte. Das war ein Ort, an dem kranke Soldaten eingeliefert wurden, und ich hatte von Fall zu entscheiden, ob der Betreffende nur Medikamente brauchte oder ob er tatsächlich ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die britische Armee gab nie Schlafanzüge für ihre Soldaten aus, deshalb war ich es seit Jahren gewohnt gewesen, in meiner Unterwäsche zu schlafen. Doch in dieser Notaufnahme gab es 2 Krankenbetten und 3 weiße Nachthemden aus Flanell für die Patienten, die in diesen Krankenbetten übernachten mussten. Abgesehen davon war ein weiches Bett schon ein gewaltiger Luxus. Ich dachte mir, ich schlafe im Nachthemd. Schließlich haben wir hier eins, warum soll ich es nicht verwenden? Ich zog das Nachthemd an und ging schlafen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, doch es geschah etwas Übernatürliches. Ich wachte mitten in der Nacht mit einer gewaltigen Gebetslast für die Menschen im Sudan auf. Das war absolut übernatürlich. Rein menschlich gesprochen würde man nicht sagen, dass diese Leute ausgesprochen anziehend gewesen wären. Doch ich fing an, im Gebet vor Gott mein Herz für diese Menschen auszuschütten, die ich nicht einmal kannte und um die ich mich rein menschlich gesprochen wohl auch nicht allzu viel kümmerte. Dabei geschah etwas, das ich schlecht beschreiben kann. Mein Nachthemd fing an zu leuchten. Es war in gewisser Hinsicht so, als wäre Jesus in mir gewesen. Ich weiß nicht, ob ich euch das richtig vermitteln kann. Jesus fing an, mit mir darüber zu reden, wie sehr er diese Menschen doch liebt. Und er sprach mit mir über seine Schätze und dass sie tief in der Erde vergraben wären und dass man nach ihnen graben müsse. Dann sagte er, sie würden unter Leiden geschliffen, diese Juwelen würden unter Leiden geschliffen und mit Tränen gewaschen. Das passt meines Erachtens zu dem, was ich soeben ausgeführt habe. Danach wurde ich an einen anderen Ort versetzt, in ein kleines Dorf namens Jebeit an den Hügeln am Roten Meer. Dort verbrachte ich den Rest des Jahres. Ich war für die einheimischen Angestellten im Krankenhaus zuständig. Es war ein sehr kleines Krankenhaus mit nur 2 Ärzten und ein paar anderen Leuten und mir selbst. Es war ein Krankenhaus für italienische Kriegsgefangene. Das waren die einzigen Leute dort. Damals, 1943, gab es viele tausend italienische Kriegsgefangene, die unter der Obhut der Briten standen. Es war also meine Verantwortung, darauf zu achten, dass die einheimischen Angestellten ihre Arbeit taten. Der Vorarbeiter der Einheimischen hieß Ali, was ein sehr gängiger arabischer Name ist. Und Ali war ein Schurke. Er hielt einen Teil des Lohns der anderen für sich selbst zurück. Er war ein Schläger. Er war ein sehr guter Fußballspieler. Und es sah so aus, als würden wir beide nie eine richtige Beziehung zueinander aufbauen können. Ich traf ihn jeden Morgen und wir sprachen darüber, was im Laufe des Tages getan werden müsse. Er hatte Englisch gelernt, indem er mit den Soldaten sprach. Er hatte nie eine Englischstunde besucht. Er hatte ein erstaunliches Gedächtnis. Wir mussten unter anderem Decken desinfizieren und meine britischen Soldaten brachten das Wort Desinfektion nie richtig heraus, gleichgültig wie sehr sie es versuchten. Doch er hörte es einmal und sprach es dann immer richtig aus. Eine Zeit lang hatten wir keinen guten Kontakt zueinander und dann stellte ich fest, dass er an den Teufel glaubte. Das tun alle Moslems. Ich wusste damals nichts über Moslems. Ich sagte zu ihm, ich glaube auch an den Teufel. Und schon hatten wir eine seltsame Gemeinsamkeit. Ich war auch verantwortlich für die Tagesrationen des Krankenhauses und hatte dafür ein kleines Lager, wo Ali hinkam, um mit mir das Arbeitspensum zu besprechen. Einmal hatte er sich verspätet, und als er kam, fragte ich, warum bist du so spät dran? Ich war im Krankenhaus und ließ mir meinen Fuß verbinden, denn ich habe da eine Verletzung, die nicht heilen will, sagte er. Ich wusste, was in Markus 16 stand. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Ich hatte noch nie erlebt, wie jemand diese Worte befolgte, aber sie standen in der Bibel. Ich sagte, möchtest du, dass ich für dich bete? Oh ja, sagte er. Ich meinte, die Bibel sagt, wenn ich dir im Namen Jesu die Hände auflege, wirst du geheilt werden. Er war sehr offen. Ich behandelte ihn wie eine tickende Zeitbombe und legte ihm die Hände auf und betete für ihn. Eine Woche später zeigte er mir seinen Fuß, er war völlig geheilt. Ich sag's euch, ich war etwas überrascht. Als nächstes, wie bin ich nur auf diese Geschichte gekommen? Jetzt kann ich nicht mehr damit aufhören. Als nächstes geschah Folgendes. Ich lag eines Abends gegen 7 auf meinem Bett und spürte plötzlich einen unglaublichen Schmerz in meinem Knöchel. Ich sprang mit einem Schrei vom Bett und stellte fest, dass ich von einer Hornisse gestochen worden war. Mit sudanesischen Hornissen ist nicht zu spaßen. Ich erinnerte mich an die Schriftstelle, sie werden auf Schlangen und Skorpione treten und nichts soll ihnen irgendwie schaden. Und ich sagte, das sollte auch für Hornissen gelten. Ich ging etwa 10 Minuten im Zimmer auf und ab und sagte, nichts soll mir irgendwie schaden, nichts soll mir irgendwie schaden. Nach diesen 10 Minuten war der Schmerz verschwunden und an meinem Knöchel sah man nur mehr ein kleines Loch vom Einstich. Keine Entzündung, nichts. Am nächsten Tag sagte ich während meiner Unterhaltung mit Ali, gestern Abend wurde ich von einer Hornisse gestochen. Er entgegnete, von einer Hornisse? Wo? Ich zeigte ihm meinen Knöchel. Er sagte, der ist ja gar nicht geschwollen. Nein. Er erwiderte, warum nicht? Ich sagte, ich habe im Namen Jesu gebetet. Er nahm mich zur Tür des Lagers und zeigte auf einen Mann, der mit einem Knieverband über das Krankenhausgelände humpelte. Weißt du, was dieser Mann hat? Fragte er mich. Nein. Er wurde von einer Hornisse gestochen. Nun hatte ich seine Aufmerksamkeit. Anfangs wollte er nichts von dem, was ich zu sagen hatte, hören. Ich sagte, ich lese jeden Tag in der Bibel. Vielleicht möchtest du ja, dass ich dir daraus vorlese. Er sagte, ja. Ich las aus der King James Bibel und übersetzte die Worte in Soldatenenglisch. Das ging eine Zeit lang so weiter. Und dann meinte er, ich möchte dir zeigen, wie man auf einem Kamel reitet. Vielleicht wart ihr schon mal in Ägypten und seid auf einem dieser zahmen Kamele geritten. Doch wir reden hier von etwas anderem. Das waren echte Kamele. Wir gingen hinaus und meisterten die Aufgabe, auf einem Kamel zu bleiben. Von Reiten möchte ich hier lieber nicht sprechen. Eines Tages sagte ich zu Ali, warum reiten wir nicht mit unseren Kamelen ein bisschen aufs Land hinaus und nehmen was zu essen mit? Ich war für die Essensrationen verantwortlich und konnte deshalb etwas mitnehmen. Wir stiegen auf unsere Kamele und kamen auch an unser Ziel, aber wir hatten kein Wasser dabei. Am Fuß eines Hügels floss ein kleines, brackiges Bächlein und Ali sagte zu mir, wir Sudanesen trinken das Wasser, doch ihr Weißen nicht. Nun sagte ich, da es nichts anderes gibt, bin ich bereit, es zu trinken. Er sagte, warum bist du bereit, es zu trinken und andere Weiße nicht? Ich sagte, ich trinke es im Namen Jesu. Jesus sagte, wenn ich etwas Tödliches in seinem Namen trinke, wird es mir nicht schaden. Er sah mir zu, wie ich das Wasser trank und ich schwoll weder an, noch bin ich daran gestorben. An jenem Tag lasen wir gerade Johannes 3, wo es um die Wiedergeburt geht, und ich versuchte alle zu erklären, was es heißt, von Neuem geboren zu werden. Ich sagte, Gott gibt dir ein neues Herz. Er lachte mir ins Gesicht und sagte, das sei lächerlich. Wir stiegen wieder auf unsere Kamele und ritten zurück. Immer wieder sprach er mit mir über dieses von Neuem geboren werden. Ich sagte zu ihm, möchtest du gerne von Neuem geboren werden? Er erwiderte, ja. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich sagte, hör zu, heute Abend, wenn die Sonne untergeht, betest du in deiner Hütte zu Gott und bittest ihn, von Neuem geboren zu werden. Ich werde zur selben Zeit in meinem Zimmer dasselbe für dich beten. Er stimmte zu. Am nächsten Morgen trafen wir uns wie vereinbart um 10 Uhr. Ich sagte zu ihm, hast du gebetet? Er sagte, ja. Ich sagte, hast du etwas bekommen? Ist etwas geschehen? Er sagte, nein. Ich bin so froh, dass er aufrichtig war. Ich war zwar ziemlich enttäuscht, doch der Heilige Geist flüsterte mir ins Ohr, er ist Moslem. Ich wusste nur sehr wenig über Moslems. Ich fragte ihn, hast du im Namen Jesu gebetet? Er sagte, nein. Ich meinte, du kannst nur dann von Neuem geboren werden, wenn du im Namen Jesu betest. Bist du bereit, das zu tun? Er sagte, ja. Deshalb sagte ich zu ihm, gut, an diesem Abend, wenn die Sonne untergeht, betest du in deiner Hütte und ich in meinem Zimmer. Am nächsten Morgen traf ich ihn und ich sah ihn an und ich sagte, du hast es. Er sagte, ja. Ich sag's euch, er hatte es wirklich. Jeder Angestellte des Krankenhauses wollte wissen, was mit meinem Freund Ali war, los war. Er war völlig verändert. Der befehlshabende Offizier des Krankenhauses, der Oberarzt, ließ mich holen und fragte mich, was ist denn mit Ihrem Freund Ali los? Ich sagte, er hat sich bekehrt. Er fragte, was ist das denn? Ich sagte, ich werde es Ihnen erklären. Auch meine britischen Kameraden sahen die Veränderung und ich begann mit 3 Soldaten eine Bibelstunde zu halten, von denen sich 2 bekehrten und einer nicht. Ich wollte eigentlich gar nicht darauf zu sprechen kommen, doch in gewisser Hinsicht veranschaulicht das, was ich euch nahebringen will, nämlich, dass der Herr Jesus mir in jener Nacht in Atbara, noch bevor ich überhaupt nach Jubeit gekommen war, einen winzigen Teil seiner leidenschaftlichen Liebe für diese sehr unliebenswerten Menschen gab. Diese Menschen hießen Hadandua, das war der Name ihres Stammes. Die britischen Soldaten nahmen sie die Fuzzywuzzies, weil sie ihr Haar mit Hammelfett einschmierten und etwa 30 Zentimeter hoch über ihren Kopf stehen ließen. Das sah nicht sehr ansprechend aus, doch der Herr liebte sie. Und er ließ mich einen winzig kleinen Teil seiner Liebe für sie nachempfinden. Während der Zeit, in der ich dort war, bekehrten sich Ali und ein anderer Angestellter. Vor meiner Abreise taufte ich Ali noch im Swimmingpool des Krankenhauses. Doch kommen wir nun darauf zurück, warum ich euch das alles erzähle. Jesus hatte mir gesagt, man müsse tief in der Erde graben und die Schätze zutage fördern, die dort vergraben sind. Deshalb habe ich auch mit diesem Gleichnis vom Schatz im Acker begonnen. Es ist meiner Meinung nach unsere Verantwortung als Diener Gottes, auf die Felder, auf die Äcker hinauszugehen und den Schatz zu finden, ihn auszugraben, ihn sauber zu machen, den Rost zu entfernen und ihn so herzurichten, dass wir ihn dem Herrn präsentieren können. Gehen wir zurück zu den Gleichnissen. Jesus bezahlte alles, was er hatte, für den Acker. Daran können wir seine Liebe messen. Und sehen wir uns nun das Gleichnis von der kostbaren Perle näher an. Auch hier stellt der Kaufmann meines Erachtens Jesus dar. Man kann die Perle auf verschiedenerlei Weise deuten, doch ich halte es für legitim, die Perle mit jeder einzelnen erlösten Seele gleichzusetzen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Jesus den vollen Preis bezahlt hätte, auch wenn nur eine einzige Seele hätte gerettet werden müssen. Ich denke, das kann dir helfen, deinen eigenen Wert als erlöste Seele zu ermessen. Du selbst bist diese kostbare Perle. Ich denke daran, wie sehr sich dieser Kaufmann freute, als er die Perle kaufte. Er hat sich nicht über den Preis beschwert, er war einfach hochzufrieden, dass er die Perle bekommen hatte. Stellt euch mal kurz vor, wie dieser Kaufmann diese Perle in Händen hält und zu ihr sagt, nun gehörst du mir. Du bist mein. Du hast mich viel gekostet, aber ich habe nicht bereut, was ich für dich bezahlt habe. Du bist die vollkommenste Perle, die ich je gesehen habe. Du bist absolut liebenswert und wunderbar. Du bist vollkommen. Wenn du ein Problem mit Minderwertigkeit hast, solltest du dir mal kurz vorstellen, wie du in der Hand des Herrn Jesu bist, in dieser von einem Nagel durchbohrten Hand. Und dann solltest du zu dir selbst sagen, ich bin diese Perle. Er ist für mich gestorben. Er hat den Preis für mich bezahlt. Wenn es auf der ganzen Welt niemand anderen gegeben hätte, der hätte gerettet werden müssen, hätte er den Preis auch für mich allein bezahlt. Im Hohelied finden wir wunderbare Worte, die man auch so deuten kann, als würde sie der Herr zu einer erlösten Seele oder auch zu seiner Gemeinde sprechen. Es ist jedoch viel aufregender, es so zu sehen, als spräche er zu dir ganz persönlich. Diese Worte finden wir in Hohelied 1, 15. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Du hast die Augen einer Taube. Die Taube ist so oft ein Bild für den Heiligen Geist. Somit könnte man sagen, du hast Augen, die durch den Heiligen Geist sehen. Du kannst mich sehen, wie mich andere nicht sehen können. Man hat mir auch erzählt, die Taube sei der einzige Vogel, dessen Augen gleichzeitig auf einen Gegenstand sehen können. Jeder andere Vogel sieht entweder mit dem einen oder mit dem anderen Auge, doch die Taube kann mit beiden auf einen Punkt sehen. Wenn der Herr nun zu seinem Geliebten, zu seiner Geliebten sagt, du hast die Augen einer Taube, heißt das, du kannst durch den Heiligen Geist sehen und dein Blick konzentriert sich dabei einzig und allein auf mich. Dann Hohelied 4,7, alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Ist das nicht herrlich? Kein Fleck, kein Tadel, kein Makel. Überlegen wir nun, welchen Preis Jesus bezahlte. Wir sprachen bereits über den Kauf, über das Motiv für den Kauf. Gehen wir nun nochmal zurück zum Preis. Der Preis wird in verschiedenen Teilen des Neuen Testaments klar und deutlich genannt. Sehen wir uns nur zwei Passagen an. Apostelgeschichte 20, 28. Hier spricht Paulus zu den Ältesten der Gemeinde von Ephesus und er sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch sein eigenes Blut. Beachtet, dass Paulus hier Jesus ausdrücklich Gott nennt. Er sagt, Gott hat sich die Gemeinde durch sein eigenes Blut erworben. Der Kaufpreis war also das Blut Jesu. Dann 1. Petrus 1, 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Es gibt Christen, die haben diesen Vers noch nie gelesen. Es geht hier nicht um eine bindende, um eine knechtische Angst, sondern um ein tiefes Verantwortungsgefühl. Aus welchem Grund? Nun, wegen des Preises, der für unsere Erlösung bezahlt wurde. Wir dürfen uns selbst nie als etwas Billiges ansehen. Ich möchte auch den jungen Frauen hier unter uns eins ganz klar sagen: Haltet euch selbst nie für was Billiges. Das ist nicht notwendig, um den richtigen Mann zu bekommen. Ganz allgemein gesprochen wird euch ein Mann nicht mehr wertschätzen, als ihr euch selbst wertschätzt. Sobald ihr erkennt, dass ihr durch das Blut Jesu erlöst seid, könnt ihr es euch nicht mehr leisten, euch selbst als etwas Billiges zu sehen und auszugeben. Gehen wir weiter zu Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Welchen Preis bezahlte Jesus demnach, um uns zu erlösen? Sein kostbares Blut. Er heißt das Lamm Gottes ohne Fehler und ohne Flecken. Ein Fehler ist in meinem Verständnis nach etwas, womit man geboren wird. Ein Fleck ist etwas, das später hinzukommt. Jesus ist ohne Fehler, also ohne Erbsünde, und er ist auch ohne Flecken, also ohne persönliche Sünde. Es ist sein Blut, das uns erlöst hat. Eine weitere Verweisstelle ist Psalm 130, 7. Dort heißt es, harre Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Erlösung heißt loskaufen oder zurückkaufen. Versteht ihr das? Hier heißt es viel Erlösung. In anderen Bibeln heißt es reichlich oder überfließend. In einer neuen Version heißt es Erlösung im Überfluss. Das heißt, und das müssen wir verstehen, dass Jesus mehr bezahlte, als das, was er kaufte, wert war. Ich habe eine einwöchige Bibellehre zu diesem Thema und ich suchte nach einem guten Wort, das die Liebe Gottes beschreibt, aber in religiösen Kreisen noch nicht breitgetreten ist. Nach einer Weile entschied ich mich für das Wort verschwenderisch. Dieses Wort wird von religiösen Leuten kaum verwendet. Jesus war verschwenderisch. Er bezahlte alles. Er hielt nichts zurück. Er bezahlte im Grunde mehr als den tatsächlichen Preis. Gottes Liebe ist verschwenderisch. Er ist nicht knausrig. Viele Menschen sehen Gott als knausrig an, doch er ist unvorstellbar großzügig. Wenn er etwas sieht, das er will, wird er den Preis dafür bezahlen und noch mehr. Ich möchte nun noch gemeinsam mit euch darüber nachdenken, auf welche Art und Weise Jesus den Preis bezahlte. Gehen wir zurück zu einer alttestamentlichen Vorschau auf das Opfer Jesu in 3. Mose 16. Ich denke, es gibt im Alten Testament zwei große prophetische Sinnbilder für Jesus und sein Opfer. Es gibt viele, doch die beiden wichtigsten sind meines Erachtens das Passahlamm und der Sühne- oder Versöhnungstag. Den meisten von uns ist das Passahlamm wohl geläufiger als der Sühnetag, der in 2. Mose 16 beschrieben wird. Der Sühnetag ist ein jüdischer Feiertag, der bis heute gefeiert wird. Auf Hebräisch heißt er Yom Kippur oder Yom Kippurim, also Tag, und das hebräische Wort für Sühne. Die meisten Juden fasten auch heute noch an Yom Kippur von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. In Jerusalem ist dieser Tag absolut einzigartig. Von Sonnenuntergang an gibt es keinen Straßenverkehr mehr. Nur gelegentlich fährt noch ein Krankenwagen oder so. Völlige Stille liegt über der Stadt. Man kann sich nicht vorstellen, wie das ist in einer völlig stillen Stadt. Man kann auf den Straßen spazieren gehen, weil keine Autos fahren. Sogar die nicht-religiösen Juden, die in der Mehrzahl sind, halten sich im Großen und Ganzen an diesen Sühnetag. Hier in 3. Mose 16 sagt Gott, wir werden das nicht im Einzelnen nun lesen, er sagt, ihr sollt eure Seele schlagen. Die Juden haben immer schon verstanden, dass damit Fasten gemeint ist. Sie fasten, meist ohne Essen und Trinken, und das 24 Stunden lang. Ich möchte nun den Kernpunkt des Sühnetags herausgreifen. Der hohe Priester geht in das Allerheiligste, um für seine eigenen Sünden, für die Sünden seiner Familie und für die Sünden des Volkes Israel Sühne zu leisten. Er tat das nur einmal im Jahr. Das war das einzige Mal, dass ein menschliches Wesen hinter den zweiten Vorhang, also vom Heiligtum, ins Allerheiligste ging. Wie er dabei vorgehen musste, war exakt vorgeschrieben. Hätte etwas gefehlt, hätte er sich irgendwie anders verhalten, wäre er gestorben. Lesen wir ab Vers 11. Und Aaron bringe den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist, herbei und tue Sühnung für sich und für sein Haus. Ihr müsst verstehen, dass das hebräische Wort des Alten Testaments für Sühne eigentlich bedecken oder abdecken oder Deckung heißt. Eine andere Form desselben Hauptworts bezeichnet das Pech, mit dem die Arche wasserdicht gemacht wurde. So bekommt ihr eine Vorstellung, was in diesem Wort drin steckt. Im Alten Testament gab es nie eine endgültige Sühne. Die Sühne wurde lediglich für ein weiteres Jahr erwirkt, bis zum Tod Jesu. Jesus kam, um durch das Opfer seiner selbst die Sünden hinwegzunehmen. Das ist etwas völlig anderes. Danach gibt es kein Sündopfer mehr. Gehen wir zurück zu Vers 11. Tue Sühnung für sich und für sein Haus und schlachte den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist. Und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar vor dem Herrn und seine beiden Hände voll von wohlriechendem, kleingestoßenem Räucherwerk und bringe es in den Raum innerhalb des Vorhangs. Der Hohepriester musste zwei Dinge dabei haben, als er durch den Vorhang ging. Eine Pfanne voll Feuerkohlen mit wohlriechendem Räucherwerk, damit ihn eine Wolke des Wohlgeruchs einhülle und das Allerheiligste erfülle. Das zweite, was er dabei haben musste, war das Blut des Opfertiers. Also Blut und Räucherwerk. Das ist eine Vorgabe für uns. Ich denke, wir haben kein Recht, in die Gegenwart Gottes zu treten, wenn wir nicht mit dem Wohlgeruch der Anbetung und mit dem für uns vergossenen Blut Jesu kommen. Vers 13. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks die Deckplatte, die auf dem Zeugnis ist, das ist die Abschrift des Gesetzes innerhalb der Lade, bedeckt, und er nicht stirbt. Und er nehme etwas von dem Blut des Jungstiers und sprenge es mit seinen Fingern auf die Vorderseite der Deckplatte nach Osten zu, und vor die Deckplatte soll er siebenmal etwas von dem Blut mit seinem Finger sprengen. Das Heiligtum oder der Tempel schaute nach Osten. Die Ostseite der Deckplatte war also gewissermaßen die Vorderseite. Als er sich der Deckplatte näherte, vergewisserte sich der Hohepriester, dass er die ganze Zeit über von der Wolke des Wohlgeruchs eingehüllt war, und sprengte siebenmal Blut vor die Deckplatte und dann auf die Vorderseite der Deckplatte. Sieben ist eine sehr wichtige Zahl in der Bibel. Ich glaube, dass sich diese siebenfältige Besprengung mit Blut exakt in dem erfüllte, was Jesus widerfuhr. Ich möchte mit euch deshalb nun die siebenfältige Besprengung des Blutes Jesu, beziehungsweise das siebenfältige Blutvergießen Jesu betrachten. Wir unterhielten uns doch über den Unterschied zwischen seelisch und geistlich. Ich sage euch eins. Jeder, der das Blut Jesu nicht wertschätzt, ist seelisch, nicht geistlich. Das ist eine klare Trennlinie. Wir werden noch weiter darüber sprechen, was das Blut Jesu für uns tut. Heutzutage haben sich weite Teile des Leibes Christi gegen das Blut Jesu gewandt. Die Methodisten haben ein neues Liederbuch herausgegeben, in dem sie alle Hymnen ausgelassen haben, die sich auf das Blut Jesu beziehen. Das wird in den kommenden Jahren ein wirklich wichtiges Thema werden. Ich denke, wir werden diesen Abschnitt in dieser Lehreinheit nicht abschließen, aber wir fangen damit an. Lukas 22, 44. Wir befinden uns hier im Garten Gethsemane, wo sich Jesus im Gebet dem Willen des Vaters ergab. Lukas 22, 44. Und als er in ringendem Kampf war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Es war kein heißer Abend. Er war vermutlich recht kühl, denn es war ja Frühling. Doch das physische und geistliche und emotionale Leid brachten Jesus zum Schwitzen und sein Schweiß mischte sich letztlich mit seinem Blut. Das war das erste Blutvergießen Jesu. Als nächstes folgt Matthäus 26, 67. Hier steht Jesus vor dem Hohepriester Kaiphas. Und es heißt, dann spien sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten, einige aber schlugen ihn ins Gesicht. In einem Randvermerk der Bibel heißt es, sie schlugen ihn mit einem Stab. Ich glaube, es war tatsächlich mit einem Stab oder mit einem Stock. Denn es gibt eine ganz konkrete Prophetie im Alten Testament, dass es so sein würde. Merkt euch Matthäus 26 ein und schlagt Micha 4,14 auf. Dort heißt es, ritze dich, Tochter der Kriegsschar. Man hat eine Belagerung gegen uns gerichtet. Mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf die Backe. Das ist für mich eine deutliche Vorhersage dessen, was Jesus widerfahren würde. Wenn man jemand mit einem Stab oder Stock auf die Backe schlägt, fließt dabei unweigerlich Blut. Gehen wir weiter zu Matthäus 27, 26. Hier fällt die endgültige Entscheidung des Pontius Pilatus, was er mit Jesus tun solle. Und es heißt, dann gab er ihnen den Barabbas los, Jesus aber ließ er geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt werde. Eine römische Geißel war ein ganz besonderes Folterinstrument, das aus einem Griff und mehreren Schnüren bestand, in die kleine Knochen oder Metallsplitter eingearbeitet waren. Sie war eigens dafür konzipiert, das Fleisch des Opfers, die Haut des Opfers aufzureißen. Das war das dritte Blutvergießen Jesu. Für das vierte, das ganz eng damit zusammenhängt, müssen wir kurz zum Alten Testament, und zwar zu Jesaja 50,6 zurückgehen. Ich weiß nicht, ob euch schon einmal aufgefallen ist, dass das Neue Testament nichts darüber sagt, was während des Leidens im Inneren Jesu vorging. Es schildert lediglich ganz objektiv, was sich zutrug. Doch wenn man die Propheten und die Psalmen mit offenem Herzen liest, findet man etliche Aussagen darüber, was Jesus in seinem Innersten ertrug. Ich sprach bereits über messianische Prophetien. War das bei euch hier oder woanders? Nun, der Geist des Messias sagt die Leiden Jesu voraus, und die Propheten sprachen in der ersten Person über diese Dinge, die ihnen aber nicht selbst widerfuhren. Hier haben wir ein klares Beispiel dafür. Es heißt in Jesaja 50,6, ich bot meinen Rücken den Schlagenden. Das ist die Geißelung. Beachtet, ich bot meinen Rücken. Jesus tat das aus freien Stücken. Es war seine eigene Entscheidung. Es ist wichtig, das zu verstehen. Er wehrte sich nicht. Er kämpfte nicht gegen seine Peiniger und er protestierte nicht. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen denen, die den Bart ausrissen. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Das heißt meinem Verständnis nach, dass sie Jesus unter anderem auch die Barthaare ausrissen und dabei floss zweifellos auch Blut. Wir sind gleich mit unserer Zeit am Ende. Ich denke, wir sollten hier nicht noch mehr hineinpacken. Ich möchte noch einmal kurz die ersten vier Begebenheiten zusammenfassen, bei denen Jesu Blut vergossen wurde. Erstens, er schwitzte Blut. Zweitens, sie schlugen sein Gesicht mit einem Stock. Drittens und viertens, die Reihenfolge ist hier schwer zu bestimmen, sie rissen ihm den Bart aus und schlugen seinen Rücken mit einer mit Splitter besetzten römischen Geißel. Mit der Hilfe des Herrn werden wir diese Betrachtung bei unserer nächsten Lehreinheit fortsetzen.